Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs Wirtschaft gerät immer mehr unter Druck. Schuld daran sind eine hohe Verschuldung, Exportrückgänge und Arbeitskräftemangel. Und während fast alle Parteien im Wahlkampf Steuersenkungen und Erleichterungen versprechen, warnen führende Experten. Es braucht große Reformen, um die Republik fit für die Zukunft zu machen, und um Sparmaßnahmen würden wir nicht herumkommen. Was in Österreich schiefläuft und was passieren müsste, damit es für uns alle wieder bergauf geht, darüber sprechen wir heute. Bettina Pfluger, du bist Wirtschaftsredakteurin und du berichtest laufend über die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land. Und aktuell hört man, dass es wirtschaftlich in Österreich nicht so rosig laufen dürfte. Woran merkt man das denn und wie schlecht steht es denn wirklich um unsere Wirtschaft?
Also wie es um die Wirtschaft steht, das lässt sich ablesen am sogenannten BIP-Wachstum. Und da können wir das Wort Wachstum eigentlich gerade streichen. Es wächst nämlich nicht. Bis zur Jahresmitte war die heimische Wirtschaft weiter rückläufig. Ein Wachstum ist also aktuell nicht gegeben, wie uns die neuesten Zahlen der Statistik Austria zeigen. Das hat auch dazu geführt, dass die Konjunkturexperten von WIFO und IHS ihre Prognosen angepasst haben. Sie gehen mittlerweile davon aus, dass Österreich heuer übers gesamte Jahr gesehen erneut schrumpfen wird. Vor allem die Sektoren Industrie und Handel sind da sehr schwach. Die Auftragsbücher in der Industrie sind nicht gut gefüllt. Im Handel häufen sich die Insolvenzen. Depot, Esprit, Pepco, um da jetzt nur ein paar bekannte Namen zu nennen. Dass es wirtschaftlich nicht rund läuft, merkt man auch an den Sparprogrammen, die wir so von den Unternehmen mitbekommen. Fronius in Oberösterreich etwa hat hunderte Arbeitsplätze zuletzt gestrichen. Der Osttiroler Hausgerätehersteller Liebherr will 960 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Gekürzt wird aber europaweit und in allen Branchen, beim Pharma-Riesen Bayer genauso wie beim britischen Ölkonzern BP oder beim finnischen Forstkonzern UBM Kymmene.
Also alle setzen den Rotstift an.
Genau.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir mit einem wirtschaftlichen Abschwung rechnen müssen? Sind das noch die Nachwehen der Corona-Zeit?
Ja, die Corona-Zeit fällt uns auf den Kopf, das muss man einfach sagen. Getreu dem Motto, koste es, was es wolle, wurde wahnsinnig viel Geld in die Wirtschaft gesteckt. Das hat sicher vielen Unternehmen geholfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Wir haben damit aber auch allen Unkenrufen von Experten zum Trotz viele sogenannte Zombie-Unternehmen geschaffen, die eigentlich nur durch die Corona-Förderungen künstlich am Leben gehalten wurden. Da kommt es jetzt zu Bereinigungseffekten, die wir durch die angesprochenen Insolvenzen natürlich jetzt auch sehen. Hinzu kommen diverse Förderungen, die die Regierung ausgeschüttet hat, mit der Gießkanne verteilt hat. Mietkostenzuschuss, Strompreisbremse, das haben ja alle Bürger bekommen und nicht nur die sozial Schwächsten. Mit der Abschaffung der kalten Progression verliert die Republik auch eine Einnahmequelle. Die Inflation ist rasch gestiegen, die Energiekosten sind massiv gestiegen, ebenso die Leitzinsen. All das hat dazu geführt, dass die Menschen immer weniger Geld ausgeben konnten, weil das tägliche Leben so teuer geworden ist. Auch Unternehmen haben das gespürt. Neben den höheren Kosten für Materialien, die gestörten Lieferketten, sind jetzt die Lohnerhöhungen dazugekommen. In Summe ist all das eine giftige Mischung für Wachstum.
Du hast jetzt mehrere Sachen gesagt, wie diese Zombie-Unternehmen, die eigentlich ohne diese vielen Hilfen gar nicht mehr überlebt hätten. Du hast die Teuerung genannt. Alles in unserem Alltag wurde teurer oder zumindest sehr vieles, was uns das Leben erschwert, die Energiepreise. Mit all diesen Dingen ist ja Österreich nicht allein.
Genau, Österreich ist da nicht alleine. Die Wirtschaft ist weltweit schwächer geworden. China zum Beispiel wächst schon lange nicht mehr so schnell, wie Experten sich das erhoffen. Damit bricht natürlich auch eine Nachfrage weg oder ein Absatzmarkt weg. In Europa tun sich viele Länder schwer, sind teils hochverschuldet. Auch die Maastricht-Kriterien sind außer Kraft gesetzt. Das heißt, die Verschuldungsregeln sind alle gebrochen. Wir sind weit über alle Maßen verschuldet. Deutschlands Industrie schwächelt enorm. Die Stimmung unter den Unternehmen ist trüb. Die EU läuft immer mehr Gefahr, wirtschaftlich ins Hintertreffen zu gelangen. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat in seinem aktuellen Bericht zur Wirtschafts- und Wettbewerbsfähigkeit der EU ja auch betont, dass die Länder der EU ihre Produktivität steigern müssen. Aber das ist ob des Umfelds nicht so leicht, weil ja auch die Nachfrage nach den Produkten fehlt. Er spricht auch davon, dass die EU wahnsinnig investieren muss. Es spricht von 750 bis 800 Milliarden Euro, die jährlich nötig sind, um die EU wieder zu transformieren, um sie wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Die Frage ist halt auch, wer soll das bezahlen? Und zeitgleich wird Europa überschwemmt von billiger Ware aus China, sei es im Bereich Textil, E-Autos, Photovoltaikanlagen. Das nimmt der EU natürlich hier auch einen bestimmten Raum für Wachstum weg.
700 bis 800 Milliarden Euro sollen laut Draghi investiert werden. Wofür denn und welche Stellschrauben sollen gestellt werden, dass wir wieder ganz vorne mitspielen in der Weltwirtschaft?
Naja, da gibt es eigentlich ganz viele. Sehen wir uns mal kurz die USA an. Die USA stehen für Technologie und Innovation. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia.
Mhm. Wir haben kein Apple und kein Google.
Genau, wir hinken hinter diesen Innovationen hinterher. Draghi sagt daher, diese Innovationslücke gilt es zu schließen. Die Frage ist nur, wie? Er sagt auch, dass der europäische Plan zur Dekarbonisierung für niedrige Energiepreise sorgen wird und die europäischen Unternehmen dann wieder wettbewerbsfähiger werden. Aber das ist keine Maßnahme, die von heute auf morgen geht. Diese Umrüstung auf andere Energieträger, die ist wahnsinnig kostenintensiv und erfordert ganz viel Veränderungen in Prozessen und Abläufen. Das sind alles langfristige Projekte. Die werden uns nicht in der nächsten Wirtschaftsperiode schon nach vorne bringen. In der EU gibt es zudem noch viele Baustellen, die nicht fertig sind, zum Beispiel die Kapitalmarktunion. Die Kapitalmärkte unterliegen in jedem Land anderen steuerlichen Gesetzen. Eine Harmonisierung wäre hier auch für Investoren einfacher. Es muss die Bürokratie abgebaut werden und die EU als Ganzes muss einfach handlungsfähiger werden und Entscheidungen schneller treffen können.
Das klingt nach jeder Menge Baustellen, die da europaweit zu bewältigen sind. Wenn wir zurück nach Österreich blicken, dann hören wir im aktuellen Wahlkampf aber viel von Steuersenkungen und Steuerzuckerln. Andreas Danzer, du hast dir als Wirtschaftsredakteur auch die Pläne der Parteien angesehen. Sind das letztendlich Versprechen, die man nicht halten können wird?
Ja, also es ist Wahlkampf und das Thema mit den Steuersenkungen, das ist vor allem ein Ausflug ins Konjunktivland. Besonders die ÖVP und die FPÖ werben zwar ganz massiv damit, aber es ist alles ein bisschen unkonkret. Und bei der ÖVP zum Beispiel soll mit unterschiedlichsten Maßnahmen so ziemlich alles und jeder entlastet werden. Also Unternehmen genauso wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch die FPÖ verspricht solche Dinge, soll weniger Steuern für Kleinunternehmen geben und auch junge Berufseinsteiger sollen entlastet werden. Also es schwirren schon sehr viele Konzepte herum, aber die sind zum Teil rechtlich problematisch und es gibt einen großen gemeinsamen Nenner und der ist, dass jegliche konkrete Ideen zur Gegenfinanzierung fehlen. Es geht da um Milliarden, die gegenfinanziert werden müssen. Und die bisher vorgestellten Maßnahmen sozusagen reichen auf keinen Fall aus. Die einzigen, die Neos, die ebenfalls Steuersenkungen versprechen, haben ein bisschen konkretere Ideen vorgestellt. Da ist allerdings die Sache, es ist alles andere als klar, ob die in die Regierung kommen und wenn ja, welche Rolle sie dann dort spielen werden.
Ich glaube, die SPÖ hat auch noch gesagt, sie wollen diese verschiedensten Maßnahmen mit Steuern für Reiche oder Superreiche gegenfinanzieren. Aber das ist auch noch nicht klar, ob das so umgesetzt werden kann, wenn ich das richtig verstehe.
Ganz genau. Also man kann im Prinzip über den Kamm scheren. Es gibt viele nette Ideen, je nach Blickwinkel, aber sie sind für die Umsetzung sehr undurchdacht und vor allem die Gegenfinanzierung wirft riesige Probleme auf.
Wenn ich mir das so anhöre, dann klingt es für mich in einem Umfeld des Abschwungs eher so, als müssten wir an ein Sparpaket denken und weniger an Steuersenkungen. Kommen wir da nicht herum?
Ja, also das Schlagwort Sparpaket fällt eigentlich nur, wenn Journalistinnen oder Journalisten danach fragen. Die Politik meidet dieses Wort sehr aktiv. Wenn, dann ist maximal von Reformen die Rede. Aber wie du schon gesagt hast und die Bettina auch schon ausgeführt hat, es schaut für die Staatsfinanzen echt nicht besonders gut aus. Das Haushaltsdefizit hält sich hartnäckig bei 3%, Tendenz steigend oder sinkend, je nachdem wie man es sehen will. Und das heißt, dass der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Und das nächste Problem ist die Schuldenquote, die liegt bei fast 80%. Da geht es darum, um das Verhältnis zwischen den Schulden des Staates und den Einnahmen, also dem Bruttoinlandsprodukt. Und das Problem bei diesen 80% ist, dass die EU-Maastricht-Kriterien besagen, dass der Schuldenstand nicht mehr als 60% betragen darf. Das heißt, es droht uns eventuell nächstes Jahr ein EU-Verfahren, bei dem milliardenschwere Einsparungen erzwungen werden können. Und ja, das wird dann auf keinen Fall lustig fürs Land. Und geht es nach dem Fiskalrat, müsste die nächste Regierung auf jeden Fall mit einem Sparpaket starten. Und Experten empfehlen dafür strukturelle Reformen, Steuererhöhungen und das Streichen von umweltschädlichen Subventionen, wie dem Dieselprivileg zum Beispiel. Aber das wäre natürlich gewisserweise politischer Selbstmord, wenn man das alles jetzt im Wahlkampf ankündigt. Und ob jetzt ein Sparpaket kommt oder nicht, kann ich nicht sagen, will ich keine Prognose dazu abgeben, aber brauchen würden wir es vermutlich.
Also wenn ich das ergänzen darf, gespart werden wird auf alle Fälle müssen, ob jetzt einnahmenseitig durch Steuererhöhungen mehr Geld hereinkommt oder ausgabenseitig, weil ja die österreichische Regierung von der EU auch schon aufgefordert worden ist, einen bestimmten Anteil pro Jahr einzusparen, und das summiert sich über die Jahre ganz ordentlich. Also das werden wir spüren. Einschnitte werden wohl kommen müssen.
Das ist natürlich nicht sehr populär, wenn man das im Wahlkampf sagt, aber realpolitisch wird es dann wahrscheinlich kommen. Wenn ich das richtig nachvollzogen habe, dann haben wir auf alle Fälle ein Problem bei der Ausgabenseite. Wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Jetzt könnten wir den Spieß umdrehen und sagen, okay, dann geben wir vielleicht weiterhin viel aus, aber verdienen wir halt mehr, machen wir ein besseres Geschäft als Staat oder als Unternehmen, die in Österreich angesiedelt sind. Was sagen denn die Unternehmen? Ist da ein Aufschwung in Sicht? Gibt es Möglichkeiten, dass wir alle insgesamt besser verdienen können in Zukunft und so auch mehr Einnahmen für den Staat generieren?
Ja, das wäre grundsätzlich schon ein ganz netter Ansatz, so wie du das gerade beschrieben hast, funktioniert nur leider momentan so nicht. Die Aussicht bei den Unternehmen, die ist ziemlich mau, vor allem in der Industrie und am Bau gibt es ziemlich große wirtschaftliche Probleme, und Österreich ist ja ein sehr starkes Exportland, tut sich da momentan aber auch ziemlich schwer, weil es rund um uns eben auch nicht besonders gut ausschaut, und allen voran in Deutschland, der Wirtschaftsmotor Europas, der rennt nicht. Und das wirkt sich natürlich auch auf uns aus. Und wenn man dann die österreichischen Unternehmen betrachtet, gibt es hier noch eine Spezialsituation. Die Unternehmen hierzulande hadern ziemlich stark mit hohen und sehr stark gestiegenen Lohnkosten. Es hat bei uns viel länger gedauert als in der Eurozone, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und das hat zu unüblich hohen Abschlüssen in den Kollektivvertragsverhandlungen geführt. Was weiter heißt, die Betriebe müssen jetzt einen Teil der höheren Lohnkosten an ihre Kundschaft weitergeben. Außer sie schaffen es, die Produktivität stärker zu steigern als die ausländische Konkurrenz. Das gelingt aber nicht, weil die Nachfrage hapert ja, und wie die Bettina schon sehr ausführlich beschrieben hat, schaut es halt echt nicht sehr besonders aus. Und dann gibt es noch eine Baustelle in Österreich. Mit den Babyboomern stehen ziemlich viele Menschen vor der Pensionierung, und langfristig kommen einfach zu wenig junge Leute nach. Das heißt, Zugewanderte müssen rasch ausgebildet werden, brauchen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und damit das so passieren kann, braucht es wieder viel Geld, und es ist ein sehr aufwendiger Prozess. Also wir stecken da ein bisschen in einem Teufelskreis.
Interessant finde ich auch, Andreas, dass wir in Österreich Zehntausende Arbeitslose haben. Im Westen sind es weniger, im Osten, in Wien, sind es deutlich mehr. Und trotzdem gibt es so einen Mangel an Arbeitskräften. Wie muss man sich das erklären? Warum finden Österreichs Firmen keine Fachkräfte?
Ja, das hat auch wieder mehrere Komponenten, das Problem. Selbst wenn jetzt genügend qualifiziertes Personal da wäre, hätten wir ja aktuell die schwache konjunkturelle Situation. Das heißt, wenn es Unternehmen nicht so gut geht, tun sie sich sowieso schwer, sozusagen genügend Leute einzustellen. Aber so ist es ja nicht. Also der Fachkräftemangel ist in so ziemlich jeder Branche ein riesengroßes Thema. Man hört vor allem von der Pflege sehr oft, wie es da an allen Ecken und Enden kracht und wir Leute brauchen würden. Und da geht es aber gar nicht so sehr darum, dass man diese Leute nicht findet, weil du kannst niemanden finden, den es nicht gibt. Also es sind zu wenige Menschen einfach dafür ausgebildet, und deswegen schaut sich Österreich ja sogar auf den Philippinen und in Kolumbien um Menschen ins Land zu bekommen, die diese Jobs machen. Und wie du angesprochen hast, Ost-West-Gefälle, da gibt es ein relativ starkes regionales Mismatch. Das ist nicht neu, aber momentan natürlich sehr deutlich zu sehen. Es könnten sehr viele Arbeitslose im Prinzip von einem Tag auf den anderen einen Job in einem anderen Bundesland annehmen. Allerdings ist die Bereitschaft, für einen Job umzuziehen, in Österreich traditionell nicht sehr hoch. Also das heißt, die Arbeitslosen im Osten könnten die Jobs im Westen nehmen, machen das aber nicht, weil sie dort nicht hinziehen. Und so kommen wir zu der Situation, in der wir sind.
Bettina, ich komme nochmal zurück zu dir. Nicht nur die Firmen schnaufen aufgrund der Marktlage, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Inflation hat den Alltag ja teurer gemacht, das haben wir alle mitbekommen. Hohe Zinsen trüben auch den Traum vom Eigenheim zum Beispiel und von großen Anschaffungen. Wie trägt das denn zur Gesamtwirtschaftslage bei und ist zumindest hier Besserung in Sicht?
Also ganz genau, du hast es gesagt, wir alle haben das gespürt, dass die letzten Jahre schon nicht einfach waren. Wer einen variabel verzinsten Kredit hat, hat es bitter zu spüren bekommen, wie die Kosten bei jeder Zinserhöhung sofort hinaufgeschossen sind. Nicht so gut gespürt haben es hingegen die Sparer. Die Zinsen fürs Sparguthaben sind nicht so rasch gestiegen. Es waren aber auch die ersten Zinsen, die schon im Vorfeld einer ersten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank wieder angepasst wurden.
Es ist interessant, wie das immer funktioniert.
Es ist ein interessanter Mechanismus, ja. Die gute Nachricht ist aber, dass mit den Zinssenkungen durch die EZB auch die Finanzierungen wieder günstiger geworden sind. Das heißt, es ist auf der Finanzierungs-, auf der Kreditseite ein bisschen eine Entspannung gegeben. Wir haben, der Andi hat es angesprochen, ein großes Inflationsproblem gehabt in Österreich, wo wir dem Euroraum hinterhergehinkt sind. Die Inflation ist jetzt wieder auch zurückgekommen. Das heißt, die Preise steigen nicht mehr so schnell, wie wir das noch vor 1,5 Jahren gesehen haben. Fakt ist leider aber auch, dass wir ein Preisniveau, wie wir es vor Corona gehabt haben, bei vielen Produkten einfach nicht mehr sehen werden. Ein Teil der Teuerung ist einfach gekommen, um zu bleiben. Wir kennen das, wenn Firmen gelernt haben, dass man das Produkt teurer verkaufen kann. Wenn die Nachfrage da ist, wenn die Absätze passen, dann wird das Produkt nicht mehr billiger. Die gute Nachricht ist aber auch, dass für den Staat der Schuldendienst auch billiger wird. Das heißt, mit den Zinssenkungen wird auch der Schuldendienst für den Staat günstiger. Das könnte wiederum dazu führen, dass Investitionen durch den Staat angekurbelt werden und so die Wirtschaft wieder ein bisschen in Schwung gebracht wird.
Was müsste denn in Österreich und nicht nur in der EU passieren, damit Österreichs Wirtschaft wieder auf Vordermann kommt? Welche Reformen und Investitionen braucht es da am dringendsten?
Also ich glaube, das Dringendste ist einmal, dass wir wirklich unsere Einnahmen- und Ausgabensituation überdenken. Man sagt immer, jeder muss ein Haushaltsbuch führen, damit er mit dem, was er monatlich zur Verfügung hat, auskommt. Das muss man jetzt auch einmal dem Staat ins Stammbuch schreiben. Diese Verschuldung kann so nicht weitergehen. Zeitgleich ist es aber so, dass wir einen wahnsinnigen Bedarf haben in den Bereichen Pflege, Bildung, das ganze Gesundheitswesen, das nahezu am Kollaps steht. Da muss einfach für eine ruhigere Situation geschaffen werden. Da müssen die Stellen nachbesetzt werden, dass Patienten wieder das Gefühl haben, sie können zum Arzt gehen, werden zeitnah behandelt. Das sind einmal ganz dringende Dinge, die auf den Weg gebracht werden müssen. Und dann können wir auch weiter schauen, wo in anderen Bereichen der Wirtschaft es Reformen braucht, die den Unternehmen wirklich helfen. Abbau von Bürokratie ist immer gefordert. Die Frage ist nur, warum passiert das nie?
Ja, und dann ist natürlich auch noch das Riesenthema Energiewende, das im Raum steht. Also in energieintensiven Branchen sind die Kosten nachhaltig gestiegen. Der Gaspreis wird nicht mehr auf dieses Level sinken, wo er vor dem Ukraine-Krieg war. Und darauf muss man sich einstellen. Und dann kommt noch das Thema, wie man überhaupt wegkommt vom Gas. Und wie sehr gehen wir in eine grüne Zukunft? Und diese Energiewende stellt auch so ziemlich jede Branche vor eine Riesenherausforderung. Und dann gibt's noch weitere Entwicklungen, die einem Zulieferland wie Österreich, also Österreich ist ein sehr starkes Zulieferland in der Autoindustrie. Und jetzt sind wir in Europa nicht wirklich vorn dabei bei der Umstellung auf E-Mobilität. Das heißt, VW schwächelt zum Beispiel. Das war überhaupt noch nie der Fall, dass VW Stellen abbaut und schwächelt. Und das schlägt sich natürlich auch auf uns nieder. Und ja, die Umstellung auf E-Autos wird für die Industrie in Mitteleuropa und in Europa auch nochmal eine Riesenherausforderung darstellen. Und das sind alles Dinge, die wir zwar wissen, dass dieses Problem gibt. Und das heißt, ja, das müssen wir uns anschauen. Aber da muss einfach echt jetzt was passieren, weil sonst reißen wir völlig ab.
Und wenn ich da beim Thema Energie nochmal einhaken darf, wir alle wollen gerne nur noch saubere, grüne Energie, aber niemand will in seiner Heimat, in seinem Umfeld die Sicht eingeschränkt haben durch Photovoltaikanlagen, durch Windräder. Jede Umweltverträglichkeitsprüfung dauert ewig, auch wenn man sagt, die Verfahren sind beschleunigt worden. Jeder wehrt sich dagegen, dass wir irgendwo solche erneuerbaren Energieformen hinbauen. Gleichzeitig wollen wir aber alle in eine grüne Energiezukunft gehen. Auch hier wird sehr viel Umdenken notwendig sein. Wohin soll es gehen? Wie werden wir das schaffen? Weil einfach zu sagen, wir wollen den grünen Strom, aber wir wollen ihn im Land nicht produziert haben, so wird es halt auch nicht gehen.
Es sind ganz viele Baustellen, die Österreich zu bewältigen hat. Ich sage herzlichen Dank Andreas Danzer und Bettina Pfluger für diese Einschätzungen.
Gerne.
Danke, ciao.
Und Sie bleiben jetzt am besten dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Wenn Sie Thema des Tages bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten von uns, damit uns noch mehr Menschen hören. Und hinterlassen Sie auch gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die ÖVP ist mit ihrer Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen gescheitert. Gewessler hatte im Juni gegen den Willen der ÖVP in der EU für ein großes Umweltschutzgesetz, für das sogenannte Renaturierungsgesetz, gestimmt. Der Alleingang der Umweltministerin sorgte in der Koalition für heftigen Streit und hätte beinahe die Regierung gesprengt. Die ÖVP entschloss sich am Ende dazu, die besagte Anzeige gegen Gewessler einzubringen. Wie heute Freitag bekannt wurde, hat diese aber keine Konsequenzen. Zweitens, im US-Präsidentschaftswahlkampf sorgt das Thema Schwangerschaftsabbrüche weiter für hitzige Debatten. Im US-Bundesstaat North Dakota hat ein Richter das dort geltende strenge Abtreibungsgesetz nun für verfassungswidrig erklärt. Die republikanische Regierung in North Dakota hatte das Gesetz erst im April 2023 erlassen. Im Prinzip waren Abtreibungen damit bis auf wenige Ausnahmen verboten. Ärztinnen und Ärzten drohte eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Abtreibung war auch das Thema bei der TV-Debatte am Dienstag zwischen Ex-Präsident Donald Trump und Vizepräsidentin Kamala Harris. Das Recht auf Abtreibung ist einer der wichtigen Punkte im Wahlprogramm der Demokratin.
The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. I have talked with women around our country. You want to talk about this is what people wanted? Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail and she's bleeding out in a car in the parking lot?
Den Umfragen zufolge hatte Harris diese Debatte klar für sich entschieden. Ob es nun zu einer weiteren Debatte kommen wird, das ist noch unklar. Während Harris auf eine weitere Debatte pochte, lehnte Donald Trump eine solche jedenfalls via Post auf seiner Plattform Truth Social ab. Und drittens, wir kommen zum Wetter. Der Starkregen bleibt vor allem im Osten Österreichs auch übers Wochenende. Experten gehen von bis zu 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter aus. In höheren Lagen schneit es. In Salzburg gab es deshalb über Nacht schon erste Feuerwehreinsätze. Mehrere Fahrzeuge sind von der Straße gerutscht. Die Hochwassergefahr bleibt jedenfalls weiter bestehen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits vorsorglich abgesagt. Auch die österreichischen Bundesbahnen raten, geplante Zugreisen, wenn möglich, zu verschieben. Aufgrund der Extremwetterlage haben wir auf der Standard.at einen Live-Ticker gestartet. Dort halten Sie unsere Kolleginnen und Kollegen auch am Wochenende auf dem Laufenden. Wenn Sie noch mehr Lust auf Podcasts vom Standard haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwesterpodcast Inside Austria. Der erscheint morgen Samstag mit einer neuen Folge. Da geht es um die Neos. Und wie Sie vielleicht das Zünglein an der Waage bei der kommenden Wahl werden könnten und so zum Regierungsmacher. Und nicht nur etwas zum Hören, sondern auch zum Sehen gibt es am Sonntag. Da erscheint unsere neue Folge Österreich erklärt auf YouTube. Da erfahren Sie, was passieren könnte, wenn die FPÖ die Nationalratswahl gewinnt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Wir nehmen auch gerne gute Themenvorschläge entgegen. Thema des Tages wird produziert von Tobias Holub, Margit Ehrenhöfer und mir. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende.